Gedankenfetzen. Literarisches aus Hannover. Diesmal mit dabei Jan Fischer. Moin zusammen, ich bin's wieder, Katja Merks. Ihr hört die Sendung Gedankenfetzen, Literarisches aus Hannover hier im City of Music Radio. Wie jeden Monat stelle ich euch auch diesmal eine Literatin, einen Literaten aus Hannover vor. Jan Fischer ist heute mein literarischer Gast. Der Mann ist Autor, Journalist und Essayist. Außerdem hat er eine ganz besondere Passion, nämlich das Luftgitarrespielen. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Übrigens, der Song, den ihr zu Beginn der Sendung gehört habt, stammt von Goldfrapp und heißt Anymore. Ihr könnt euch schon mal auf viele weitere mit Liebe ausgesuchte Songs freuen, darunter auch der Wunschsong meines literarischen Gastes. Jetzt starten wir aber selbstverständlich erstmal mit einem Text von Jan Fischer mit dem Titel Als wir besser waren.
Als wir besser waren. Früher, als wir jünger waren, als wir besser waren, da zogen wir betrunken nach irgendwo durch enge Kopfsteingassen und lernten uns singend in dem Echo unserer eigenen Stimme kennen. Ich hätte dich heute Abend wieder mitgenommen, aber damals, ich erinnere mich, war das Letzte, was du zu mir gesagt hast, dass das keine Basis für eine Beziehung sei, wenn man betrunken dieselben Lieder singt, und ich wusste auch nicht weiter. Die Wunden, weißt du, bluten manchmal immer noch. Wenn du dich erinnerst, du warst die, die angerufen hat mit dieser erstickten Stimme, die ich noch von früher kenne, die Stimme, die ich noch kenne von damals, als ich immer rüberkam, eine Flasche Gin und zwei Flaschen Tonic im Gepäck, die wir leerten, um später nachts früh morgens, um darin deine Tränen einzufangen, salzig und schwarz gefärbt vom Mascara, der auf dem Boden zu einem See verlaufen war. Wie lange habe ich deine Tränen nicht aufgefangen? Ein Jahr, zwei? Es ist viel passiert, seit wir sie das letzte Mal in den Ausguss geschüttet haben und einfach losgezogen sind mit einem dieser Lieder im Gepäck, die auf Dauerschleife in deinem Zimmer liefen, während die Feuchtigkeit aus deinen Augen an der Decke, an den Fenstern kondensierte und zu uns hinuntertropfte. Wir haben keine Zimmer mehr. Wir haben Wohnung. Selbstverständlich bin ich gekommen, das Telefon den ganzen Weg im Ohr, deine Stimme den ganzen Weg über bei mir im Rucksack, das Gewicht der Flaschen und das leise Geräusch, mit dem sie aneinander reiben. Ich habe geklingelt, ungeduldig auf deine rauschige Stimme aus der Gegensprechanlage gewartet, die noch ein Stück dichter an dir ist als die Stimme aus meinem Telefon. Ich habe auf den Türsummer gewartet, bin mit schlackerndem Rucksack zwei Treppen hochgelaufen, habe kurz Halt gemacht, die Flaschen aus dem Rucksack genommen, damit ich sie dir wie Blumen an der Tür überreichen konnte. Ich stehe also vor dir, eine Flasche Gin in der einen Hand, zwei Flaschen Tonic in der anderen. Lange nicht gesehen, sagst du. Ich habe was zu trinken dabei, sage ich. Ich habe immer gestarrt, es tut mir leid, ich starre immer noch. Ein kleines Stück mehr Haut als sonst dort, wo dir der Ausschnitt verrutscht, wenn du dich auf dem Sofa bequemer hinsetzt, ein wenig mehr Bein, wenn dein Rock vom Sitzen hochrutscht. Ich lasse dich selten aus den Augen, die Stücke von dir, Gin Tonic, mache ich uns blind, die Augen nur auf dich gerichtet. Ich erinnere mich, dass einmal in der Mitte zwischen dem Boden der Flasche Gin und den Kopfsteingassen, wir saßen auf dem Sofa oder vielleicht schon auf dem Bett, ich meinen Arm um dich gelegt habe und du ihn wieder weggelegt hast, sanft, fast vorsichtig, als ob er zerbrechlich sei und mich angesehen hast, und ich danach noch lange dachte, am nächsten Abend zum Beispiel, als ich vor dem Spiegel stand und die Narben an meinem Hals betrachtete, ich bin besser als das. Manchmal glaube ich glaube es jetzt auch, während wir vom Sofa auf dein Bett wechseln, du mich fast schon ziehst, dass es keine Tränen waren, die von der Decke tropften und in den leeren Flaschen landeten. Manchmal glaube ich, dass wir nicht im Echo der Kopfsteingassen durch die Stadt wankten, sondern einfach nur in deinem Zimmer waren und du mich festhielst, vielleicht auch wir uns gegenseitig, und wir uns mit geschlossenen Augen nicht bewegten, so lange, bis die Tränen oder was auch immer es war, getrocknet waren. Manchmal glaube ich, das glaubte ich lange, dass wir gar nicht hätten rausgehen können, weil es draußen gar nicht gab, weil wir das auch nur träumten in deinem Zimmer, wo alle Fenster feucht und beschlagen waren. Wir sitzen wieder hier, weißt du, so wie früher, nur dass es nicht mehr dein Zimmer ist, sondern deine Wohnung, aber sonst ist alles gleich. Dass wir erst auf dem Sofa waren, dass wir unsere Gläser zum Bett transportierten, dass du die ganze Zeit geweint hast, dass deine Tränen verdunstet sind und glitzernd von der Decke hingen, dass ich glaube, sie eingefangen zu haben oder irgendeine Flüssigkeit, dass wir danach rausgegangen sind oder vielleicht auch geblieben, dass wir wieder kamen oder wieder auftauchten, und jetzt, die Sonne geht auf, sitzen wir in deiner Küche, deine Augen trocken und sämtliche Flaschen gefüllt mit Tränen, der Kühlschrank brummt und die Sonne malt Flecken auf dem Boden, und du sagst, wie immer irgendwann, ich muss schlafen. Wie früher bringst du mich zur Tür und setzt deine Zähne an meinen Hals zum Abschiedskuss. Melde dich, wenn du mich brauchst, sage ich. Und eigentlich möchte ich sagen, du kannst von mir trinken, wann immer du es brauchst.
When your dinner boat hard and ambitions are loaded, and a center road right. Emotions haunt good, and a sense of alright. take a different road. Then love, love it to us up.
Love Will Tear Us Apart, wer kennt ihn nicht, den wohl bekanntesten Song der britischen Post-Punk-Darkwafer Joy Division. Hier allerdings in einer sehr gechillten Version der französischen Band Nouvelle Vague. Danach habt ihr Our Past von der Hamburger Elektropop-Band Hundreds gehört. Jan Fischer, mein heutiger Gast, lässt durchblicken, dass er ein einfühlsamer und wortgewandter Erzähler ist. Seine kurze Geschichte, die er eben gelesen hat, lässt die ZuhörerInnen tief in die beschriebene Szenerie eintauchen. Eine Szenerie, die man zu kennen scheint, die einem vertraut vorkommt, die Emotionen weckt und die es vielleicht sogar schafft, eigene Gefühle oder Erinnerungen wachzurufen. Fischer ist Jahrgang 83, also lasst mich kurz rechnen, noch nicht mal 40 Jahre alt. Er wuchs zwischen Bremen und Toulouse auf und studierte kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. Inzwischen arbeitet er als Lehrbeauftragter für Kulturjournalismus an der HBK Braunschweig und verdient sich ansonsten seine Brötchen als Redakteur der Webseite vom Spiel des Jahres, sowie als freier Journalist lokal und überregional, online und offline. So schreibt er beispielsweise für nachtkritik.de, die Deutsche Bühne, die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die WASD, ein Bookazin für Gameskultur. Spielen allgemein scheint, abgesehen vom Luftgitarrespielen, offenbar eine seiner großen Leidenschaften zu sein. Was Fischer mit dem Schreiben verbindet und welches Ziel er beim Verfassen von Texten verfolgt, verrät er euch in seiner Audiobotschaft.
Die Audiobotschaft.
Ich habe sonst eigentlich nichts zu sagen. Also es war immer so mein Wunsch, hinter meinen Texten zu verschwinden. Einfach nicht mehr zu sein als das. Und das ist es eigentlich, finde ich. Also nicht mehr zu sagen haben als das, was da steht. Ich finde, das ist ein gutes Ziel für alle, die schreiben. Also auch wenn es natürlich nicht immer klappt, aber ein gutes Ziel ist doch, hinter dem zu verschwinden, was man tut. Also, das ist, was zählt, was man tut. Nicht das, was man so täglich vor sich hin behauptet, weil behaupten ist ja einfacher als tun. Aber, naja, ich vermute, das reicht nicht ganz. Also, es ist ja auch ein bisschen enttäuschend. Und, also, während ich das jetzt so erzähle und mir überlege, wie es weitergehen kann und was ich sonst noch zu sagen hätte und nach was suche, was nicht ganz so enttäuschend ist, ist, wenn ich so aus dem Fenster gucke, die Welt eingefroren. Es liegt Schnee, es ist kalt und überhaupt irgendwie seit einem Jahr geht alles viel langsamer, viel unsicherer, es ist alles viel zerbrechlicher. Als könnte alles irgendwie so zerklirren, wenn man es zu hart anfasst. Das ist natürlich auch irgendwie eine Form von Verschwinden vielleicht. Die übrigens, finde ich, dem Schreiben gar nicht so unähnlich ist. Also zumindest, wenn die Geschichte oder das Buch noch nicht da draußen in der Welt sind, dann habe ich immer so das Gefühl, eine falsche Bewegung und alles, was man erreicht hat, mühsam erreicht hat, geht dann einfach so kaputt. Und ist weg. Und dann gibt's eben nichts mehr, hinter dem Mann oder ich verschwinden könnte. Und dann muss man wieder alles ganz alleine machen, ohne sich so ein beschriebenes Blatt vor den Kopf zu halten und zu sagen, hier, das ist es doch. Hier steht doch alles, was ich euch irgendwie sagen will.
Some nights I thirst for real blood, for real knives, for real cries. And then the flash of steel from real guns in real life really fills my mind. I really miss what really did exist. Had your throat so tight. And I miss the swerve. sun came crashing to its side. Sometimes the blood from real cuts feels real nice when it's really mine. And if you want it to be real, come over for one night and we can really, really climb. Those blue bridge lights might really burn most bright. Watch that dark lake ride. If you really want to see what really matters most to me, just take a real short drive.
You can't.
Das waren Okkervil River mit dem Song For Real, eine Band, die ich vor vielen Jahren im Café Glocksee entdeckt habe. Eine super Band ist das. Der darauffolgende Song Operation Sand stammt von den Bostoner Indie-Jazzern Curate, der erst im Mai diesen Jahres veröffentlicht wurde. Unverkennbar ist und bleibt allerdings der typische Curate-Stil. Mag ich persönlich ja sehr. Zurück zu Jan Fischer. Dass Fischer ein international bekannter Luftgitarrist ist, lässt mich ja nicht los. 2011 und 2012 qualifizierte er sich sogar für das Finale der Weltmeisterschaft im Luftgitarrespielen im finnischen Ulu. Damit ist er die zweite Person, die ich kennenlernen durfte, die sich dem imaginären E-Gitarre-Gefrickel verschrieben hat. 2006 habe ich während eines gemeinsamen Auftritts im Blub-Blub-Club im Inner City Expo Café die Bekanntschaft mit Katharina Tomaschik, der damaligen Weltmeisterin, im Luftgitarre-Spielen machen können. Das hat wohl bleibende Eindrücke bei mir hinterlassen. Es gibt natürlich noch andere Dinge, die Jan Fischer neben dem Schreiben so treibt. Da wäre zum Beispiel die Organisation der hannoverschen Lesebühne Text, Genuss und Schnaps und Vorträge zu nennen, eine Art wandernde Lesebühne, die sich immer wieder einen neuen Auftrittsort sucht. Es lesen Menschen der Lyrik und Prosa, der Lehre und des PowerPoints, der Lyrics und Musik. Außerdem führt er zusammen mit Milena Wurmstedt durch den gleichnamigen Podcast, in dem LiteratInnen aus ganz Deutschland vorgestellt werden. Sowohl die Lesebühne als auch den Podcast zu hören auf allen bekannten Musikplattformen solltet ihr mal besuchen. Kommen wir nun zu einem längeren Prosatext von Jan Fischer, eine nahezu surrealistisch anmutende Erzählung mit dem Titel Nichtshimmel.
Nichtshimmel. Der schwarze Schnee fiel an einem Frühlingstag. So hätte eine Geschichte beginnen können, so dachte ich mir ihren Anfang. Ein gruselig fremdes, ein wunderbares Ereignis, ein Oxymoron, ein Traum aus dem Nichts. In meiner Geschichte wäre fahles Frühlingslicht in ein Schlafzimmer gesuppt, gefiltert durch den Grauschleier eines verschlierten Fensters. Zwei Menschen wären in dem Zimmer gewesen, S und L. Das Zimmer, das Bett, in dem sie gelegen hätten, wäre das von S gewesen. Zwischen den beiden hätten S Kuscheltiere gelegen, abgekämpfte und struppige Wesen mit Narben aus Flickwerk, Veteranen vieler Jahre und Umzüge. Viel mehr als das Bett und die Kuscheltiere hätte es in dem Zimmer nicht gegeben. Eine nackte Glühbirne an der Decke vielleicht, zwei, drei nicht abgewaschene Teetassen auf der Spüle in der Küchenzeile. Zu dem Zeitpunkt, an dem L den schwarzen Schnee bemerkt hätte, hätte sie aufgehört, einen Fünfvierteltakt auf Ls Rücken zu klopfen. L hätte das erleichtert, dennoch hätte sich die Erinnerung an den fremdartigen Takt, auch mit S Hand still auf seiner Wirbelsäule, noch widerspenstig durch seinen Körper gezogen. Es hätte mit der anderen Hand aus dem Fenster auf die herabtrudelnden Flocken gezeigt, wortlos, weil sie noch keine passenden Worte gefunden hätte. L hätte sich aufgerichtet, noch auf dem Bauch liegend wie ein wirbelloses Tier. Nichtshimmel, so hätte ich ihn genannt, den Himmel, aus dem der Schnee fällt. So hätte es ihn auch genannt, sie fände solche Worte, Worte finden, das wäre ihre Aufgabe gewesen. Nichtshimmel, hätte ich geschrieben, hat es einmal zu L gesagt, während eines Winters vermutlich, das ist, wenn das Grau sich in mehreren kontrastlosen Schichten übereinander stapelt, so dass es sich nicht mehr lohnt, nach oben zu schauen. Nichtshimmel, hätte es gesagt, ist ein blinder Fleck von Horizont zu Horizont. Arbeiten die beiden? Ich hätte mir für die Geschichte den Luxus gegönnt, es nicht zu wissen. Der Tag des schwarzen Schnees wäre allerdings ein Wochentag gewesen, so viel weiß ich. Was ich auch weiß ist, dass es, während sie den vernarbten und einäugigen Stoffhund, das älteste ihrer Kuscheltiere, betrachtet hätte, einmal zu einem Zeitpunkt vor dem schwarzen Schnee gesagt hätte, »Hast du dich schon einmal gefragt, wie die normalen Menschen das alles machen?« Und L geantwortet hätte, vielleicht gibt es einfach keine normalen Menschen. Vielleicht ist das das Geheimnis. Vielleicht sind alle unzufrieden. Vielleicht sind alle traurig. Vielleicht ist niemand normal. Und wir sind die Einzigen, denen das etwas ausmacht. L und S wären aufgestanden, hätten den schwarzen Flocken dabei zugeschaut, wie sie zu Boden trudeln. Ich sehe beide nackt vor mir, Schattenrisse im Gegenlicht des Nichtshimmels. L hätte sich eine Zigarette aus der Packung neben dem Bett gefingert und hätte sie unangezündet im Mund getragen. S hätte den Stoffhund an sich gepresst, eine unbewusste Geste seit ihrer Kindheit im Repertoire. Was ist das denn, hätte L gesagt. Er wäre kein Wortjongleur gewesen wie S. Aber die Frage ist, was hätten L und S getan? Ich wäre mir nicht sicher gewesen. Wären sie drin geblieben, sicher vor dem Schnee, von dem sie nicht wissen, warum er die falsche Farbe hat? Wären sie rausgegangen, hätten sich in den Schnee gestellt, das Phänomen, das Ereignis aus der Nähe betrachtet, es erkundet? Eigentlich ist es einfach. Den schwarzen Schnee habe ich mir aus Russland geborgt. Dort ist er in einer Industriestadt gefallen, durchsetzt mit Kohlepartikeln, die die Fabriken in den Himmel bliesen. Aber S und L hätten nicht in Russland gelebt. Ihr schwarzer Schnee wäre kein Kohleschnee gewesen. Das wäre zu einfach gewesen, eine Entzauberung. Möglich, dass ihr schwarzer Schnee wirklich magisch gewesen wäre. Den Namen der russischen Industriestadt habe ich vergessen. Das Viertel, in das ich L und S gesteckt hätte, wäre das vor meiner Haustür gewesen. Die Häuser sehen alt aus, wenn ich vor die Tür gehe. Es gibt Ornamente an den Fassaden. Manchmal runden Erker die Kanten ab. Drinnen gibt es manchmal Stuck und hohe Decken. Aber fast jedes Haus trägt eingelassen über dem Eingang zwei Jahreszahlen. Eine für das Jahr des Baus und eine für das des Wiederaufbaus. Es war schon immer eine gute Stadt zum Träumen, hätte S gesagt. Zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen, vielleicht auch immer schon. Selbstverständlich wären L und S hinaus in den Schnee gegangen, der nach wie vor aus dem Nichtshimmel herabgetrudelt wäre. Sie hätten rausgehen müssen. Ich hätte wissen wollen, was außerhalb der Sicherheit des Zimmers mit ihnen passiert wäre. Sie wären auf die Straße getreten, aus ihrem Haus, das in der Straße das einzige gewesen wäre, das noch nicht in frisch renoviertem Weiß gestrahlt hätte, das einzige mit Graffiti an den Außenwänden des Erdgeschosses. Das Erste, was sie draußen erstaunt hätte, wäre die Temperatur gewesen. Es wäre warm gewesen, so wie ein Frühlingstag warm sein kann, wenn er Sommer in weiter Ferne verspricht. Der Schnee wäre dennoch nicht geschmolzen, er hätte alles in Sichtweite bedeckt. Wie weit darüber hinaus alles bedeckt gewesen wäre, hätten L und S nicht sehen und nicht sagen können. Für die beiden hätte es jedenfalls ausgesehen wie die ganze Welt, während sie sich umschauend die Straße entlang gegangen wären. Und auch wenn es nicht kalt gewesen wäre, kühl vielleicht auf jeden Fall über dem Gefrierpunkt, wäre den beiden doch etwas Gefrorenes aufgefallen. Die Menschen auf der Straße. Wie die beiden in den Nichtshimmel geschaut hätten, hätten auch alle anderen geschaut, bewegungslos, wie erstarrt. Die Kinder, die gerade von der Schule gekommen wären, mit ihren Schulranzen, die größer gewesen wären als sie. Die Eltern, die eigentlich ihre Kinder auf dem Spielplatz hätten beaufsichtigen sollen. Die Bettlerin vor dem Supermarkt in ihrer üblichen Position auf den Knien, die ihren vor Kupfergeld klimpernden Becher zum Himmel gereckt hätte. Die Gäste in den Cafés, die aus den verglasten Fensterfronten geschaut hätten, ihre Becher und Tassen und Gläser in der Bewegung zum Mund gestoppt. Die Trinker an den Kiosken, von denen S einmal gesagt hätte, dass sie glaubte, sie seien mit dem Boden verwachsen, mit dem Viertel in einem gigantischen Wurzelwerk verbunden, sie nähmen jede kleinste Vibration des Bodens wahr, und wenn sie sich jemals bewegten, zögen sie ihre Wurzeln aus der Erde und das ganze Viertel stürze in sich zusammen. An diesem Punkt der Geschichte hätte etwas passieren müssen. Ich hätte die Handlung vorantreiben müssen, abseits von den Stimmungsbildern, die ich gerne aufgereiht wie Fotos an einer dünnen Schnur in den Text gehängt gesehen hätte. Aber L und S wären, da bin ich mir sicher, widerspenstig gewesen, hätten nicht einfach so von sich aus etwas getan, weil sie den Blick nicht vom Himmel hätten losreißen können. Sie wären in der Frühlingsluft erstarrt gewesen, wie alle anderen auch, die der Schnee langsam bedeckt hätte. Ein Blitz hätte also den Nichtshimmel zerrissen, ein Donner die Schneestille, beides hätte L und S und die anderen in sich zurückgeschreckt. Wie etwas aus dem Hinterzimmer eines Traumes über ein labyrinthisches Haus, das eigentliche Wir sind, hätte S gesagt. L hätte sie angeschaut, hätte sich nur geräuspert, ihre Körper wären angespannt gewesen, bereit für etwas, von dem sie nicht gewusst hätten, was es hätte sein können, aber voller Adrenalin. Die anderen Menschen wären ebenso aufgeschreckt. Einige, die Eltern und ihre Kinder, wären nach Hause zurückgelaufen. Die Eltern hätten die Kinder im Laufen vor dem Schnee beschirmt. Die Gäste in den Cafés hätten ihre Trinkgefäße endlich weiter zum Mund geführt, aber den Blick nicht von dem Schnee abgewandt, in Gedanken bei der Frage, wie und wann und ob ihr Heimweg möglich sei. Die Trinker hätten sich im Kiosk noch ein Bier gekauft, eines für das Ende der Welt. Die Bettlerin hätte den Mund geöffnet, hätte eine Flocke auf ihrer Zunge landen lassen. Komm, lass uns noch ein bisschen durch den Traum spazieren, bevor wir wieder zurückgehen, hätte es gesagt. S hätte L an die Hand genommen, eine Geste, die den beiden vertraut gewesen wäre, oft ausgeführt, immer von S, eine Geste, die immer schon ein kleines Stück der Definition ihrer Beziehung gewesen wäre. So hätte eine Geschichte enden können, so dachte ich mir ihr Ende, S und L wären als schattenhafte Abblender in dem schwarzen Schneegestöber verschwunden, ein magisches Ereignis wäre nie richtig geklärt gewesen und es hätte eine Geschichte gegeben, die im Vorbeigehen vieles hätte streifen wollen, aber nichts richtig berühren, weil Geheimnisse wichtig sind. Eine Geschichte, die bedeutungsvoll versucht hätte, klein und nonchalant zu enden. Ich hätte sie gerne geschrieben.
Freezing, but I think we have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. But Julie knows a party at some actor's West Side loft. Supplies are endless in the evening, by the morning they'll be gone. When everything is lonely, I can be my own best friend. I get a coffee and the paper, have my own conversations. With the sidewalk and the pigeons and my window reflection. Mask I polish in the evening, by the morning looks like shit. And I know you have a heavy heart, I can feel it when we kiss. So many men stronger than me have thrown their backs out trying to lift it. But me, I'm not a gamble, you can count on me to split. The love I sell you in the evening, by the morning won't exist. You're looking skinny like a model, with your eyes all painted black. Go into the bathroom, always say you'll be right back. Well, it takes one to know one, kid, I think you got it bad. But what's so easy in the evening, by the morning such a drag. Flask inside my pocket, we can share it on the train. And if you promise to stay conscious, I will try and do the same. Well, we might die from medication, but we sure killed all the pain. Was normal in the evening, by the morning seems insane. And I'm not sure what the trouble was that started all of this. The reasons all have run away, but the feeling never did. It not something I would recommend, but it is one way to live. 'Cause what is simple in the moonlight by the morning never is. It was so simple in the moonlight, now it's so complicated. Was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight, so simple in the moonlight.
Thank you.
Lua heißt der erste soeben gespielte Song von dem Bandprojekt Bright Eyes aus Nebraska. Dies war Jan Fischers Wunschsong. Eine gute Wahl. Anschließend habt ihr die hannoversche Alternative Dark Pop Band Young Death mit Alone with the Girls gehört. Ganz schön psychedelisch melancholisch das Ganze, was mir ausgesprochen gut gefällt. Ihre zwei EPs kann man bei Bandcamp hören und kaufen. Schaut doch mal vorbei. Schöne Grüße an dieser Stelle an Volker und die ganze Band. Wer nach dem Text Nichtshimmel Lust auf mehr Geschriebenes von Jan Fischer bekommen hat, hat die Möglichkeit, das eine oder andere von ihm veröffentlichte Buch zu erwerben. Ganz neu herausgekommen ist sein Erzählband Unter den Türmen hinter der Stadt im Librikon Verlag. Letztes Jahr erschien sein Roman Leere Zeiten im Autumus Verlag, 2015 die Novelle Ihr Pixelherz im Mikrotext Verlag, um nur einige Beispiele zu nennen. Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe seiner Kurzgeschichten in diversen Literaturzeitschriften und Anthologien zu lesen. Und last but not least hat Fischer 2012 sogar ein Buch über das Luftgitarrespielen herausgegeben. Wer sich schlau machen möchte, sucht nach dem Buchtitel Air Guitar Heroes vom Spielen der Luftgitarre. Weiter geht's mit dem hannoverschen Elektropop-Duo Weezen und ihrem großartigen Song My Body. Empfehlenswert ist übrigens auch das Video zu dem Song, das sich sowohl musikalisch als auch filmisch absolut mit internationalen Größen messen kann. Das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen.
My body flows in circles like a mystery.
Da ist es auch schon wieder, das Ende der Sendung. So schnell geht das immer. Jan Fischer war mein heutiger literarischer Gast, dessen wandernde Lesebühne, Text, Genuss und Schnaps und Vorträge ich euch ans Herz legen möchte, genauso wie seinen charmanten, gleichnamigen Podcast. Außerdem hat Fischer eine Internetseite ins Leben gerufen, die, wie er selbst behauptet, Schlaues über Gutes und Schlechtes für die klugen Massen produziert. Die Seite nennt sich zebrabutter.net. Auf der Hand verlesene AutorInnen ihre neuesten Erkenntnisse über Themen wie Literatur, Gesellschaft, Musik, Sex und lauter andere Dinge zum Besten geben. Einfach mal reinlesen. Natürlich findet ihr Jan Fischer auch bei Facebook oder bei Twitter unter dem Namen @nichtsneues. Seine Lesebühne hat online seinen Platz unter lesebühnetextgenuss.de. Einen letzten Song spiele ich noch für euch, Someone Great von LCD Sound System. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.